Bewegung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Man müsse das Soziale mit dem Nationalen versöhnen. Das ist eine Aussage aus einer Denkschrift, die schon ein bisschen älter ist, die aber in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, vielleicht nochmal eine gewisse Aktualität bekommt. Wir sind zurück aus unserer sehr kurzen Sommerurlaubspause. Wir haben quasi eine Woche pausiert, um passend nach der Landtagswahl von Sachsen-Anhalt wieder einzusteigen. Und ich glaube, wir müssen es jetzt nicht nochmal groß wiederholen, aber die AfD ist mit 43,8% der Zweitstimmen stärkste Kraft im Landtag von Sachsen-Anhalt geworden. Und das kommt eigentlich wenig überraschend. Die Umfragen haben die AfD ein bisschen schwächer gesehen, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, das weiß man von den letzten Wahlen in Sachsen-Anhalt, dass dort gerade in Sachsen-Anhalt die Umfragewerte doch öfter mal von dem Wahlergebnis dann sich unterscheiden. Dass es in diese Richtung geht, mag für einige vielleicht ein bisschen erstaunlich sein. Ich muss gestehen, ich war gar nicht so überrascht, wie das andere Leute waren. Aber das ist ein Thema, über das wir gleich vielleicht nochmal sprechen können. Gerrit, du wirst das Zitat, was ich eingangs erwähnt habe, bestimmt kennen. Weißt du, von wem das stammt?
Björn Höcke.
Knapp daneben. Es ist von Ulrich Thomas, CDU-Landtagsabgeordneter von der, ja, CDU logischerweise. Und das hat er vor ein paar Jahren in einer sogenannten Denkschrift, so war das formuliert, zusammengefasst mit einem weiteren Kollegen der CDU. Und da ging es im Endeffekt um die Vorstellung einer zukünftigen politischen Ausrichtung der CDU in Sachsen-Anhalt oder in ganz Deutschland. Und da geht es auch um eine Ablehnung gegenüber der AfD. Aber dieser Satz, man müsse das Nationale mit dem Sozialen versöhnen, der zeigt ein bisschen dahin, wo es, glaube ich, in den nächsten Wochen auch nochmal spannend wird, denn wir haben am Wahlabend gehört, und vielleicht kannst du da gleich ein bisschen mehr zu erzählen, dass man von Seiten der AfD die Hoffnung hat, denn das ist vielleicht einmal der positive Aspekt, den diese Wahl mit sich gebracht hat. Die AfD hat die absolute Mehrheit verpasst. Das heißt, sie kann im Sachsen-Anhaltinischen Landtag nicht alleine regieren. Sie braucht also einen Koalitionspartner oder sie braucht zumindest einen Duldungspartner. Oder sie braucht Überläufer aus anderen Parteien. Und letzteres ist eigentlich relativ unrealistisch, aber der Name Ulrich Thomas wurde da vor der Wahl auch immer mal wieder genannt, weil eben diese Denkschrift etwas offen lässt, was eben genau in diese Richtung gehen könnte. Jetzt zu meiner Frage. Du warst ja bei der Partei, also bei den Festivitäten der AfD in Magdeburg mit dabei. Und diese Eindrücke, dass es da irgendwie irgendwelche Kontakte zu AfD, zu CDU-Kandidaten gibt, hat man dir das vor Ort auch so bestätigt, wie Siegmund das selbst gesagt hat? Oder spielte das an dem Abend erstmal keine entscheidende Rolle?
Doch, also die Frage danach, wie es weitergeht und wie man dann doch eben ohne absolute Mehrheit regieren könnte, die hat eine sehr, sehr, sehr große Rolle gespielt auf der Wahlparty. Das ist ja insbesondere deswegen bemerkenswert, weil Ulrich Siegmund ja nicht aufgehört hat zu betonen, dass er nur mit einer absoluten Mehrheit regieren will. Das hat er immer wieder gesagt. Er hat dann den Kollegen von Bild sogar gesagt, ja, selbst so ein, zwei Abgeordnete mehr würden ihm vielleicht nicht reichen. Also sogar mit einer absoluten Mehrheit würde er vielleicht nicht regieren wollen, weil ja dann vielleicht welche krank sein könnten und dann könnte er ja dann doch in einzelnen Sachfragen dann, wenn sie zur Abstimmung stehen, dann irgendwie keine Mehrheit haben und dann würde er irgendwie Wahlversprechen nicht einlösen und das Gleiche machen wie die CDU, bla bla bla, wir haben das ja alle gehört. Das war dann sehr, sehr schnell vergessen und ich glaube, man kann dann auch diese Aussagen von Ulrich Siegmund, die er da getätigt hat im Vorfeld, auch getrost als eine sehr gut funktionierende Wahlkampfstrategie abtun. Heißt natürlich, wenn er immer und immer wieder erzählt, er will nur mit einer absoluten Mehrheit regieren, sorgt das am Ende dafür, dass er den Letzten noch mobilisiert, der will, dass er Ministerpräsident wird. Und es scheint tatsächlich funktioniert zu haben und ich glaube auch, dass diese Strategie einen Teil dazu beigetragen hat, dass das Ergebnis am Ende so hoch geworden ist. Aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wir sind dann am Sonntag 18 Uhr auf der Wahlparty, wir sehen das Ergebnis. In der ersten Prognose und dann glaube ich auch in den ersten zwei Hochrechnungen schien es ja dann so, dass das BSW eigentlich noch raus ist, die AfD, aber nur ein Sitz fehlt zur absoluten Mehrheit. Ja, und dann ging es sofort los, okay, wie holt man sich diesen Sitz? Ich habe auch im Vorfeld schon ein, zwei Tage vorher mit vielen mit wichtigen AfD-Politikern gesprochen, die haben alle gesagt, naja, komm, wir warten mal den Wahlabend ab, bevor wir jetzt wirklich hier jede Koalition ausschließen. Ja, und dann ist genau das passiert, keine absolute Mehrheit, aber ein deutlicher Wahlsieg, noch mehr als erwartet. Ja, und dann wurden die Pläne aus der Schublade geholt, klar, es wurde darüber geredet, um jetzt konkret auf deine Frage zu beantworten. Es hat mir jetzt niemand bestätigt, ja, wir haben mit dem XYZ CDU-Politiker geredet, aber es wurde ganz klar gesagt, wir übernehmen jetzt den Regierungsauftrag, also wir wollen regieren, wir haben den Regierungsauftrag und wir versuchen jetzt eine Koalition zu bilden. Und wenn man dann gefragt hat, wie das denn passieren könnte, dann hieß es immer erstmal, naja, wir schicken jetzt alle mal ein Angebot raus und gucken, was passiert, was zurückkommt. Es wurde auch gesagt, ja klar, man guckt halt mal, wie die CDU reagiert. Also da war das schon immer so mit impliziert, dass da vielleicht der ein oder andere, wenn es jetzt keine Koalition geben sollte, was natürlich relativ unwahrscheinlich ist, ob dann der ein oder andere in irgendeiner Art und Weise eine AfD-Regierung unterstützen kann. Dann zeichnete sich aber natürlich ab, dass das BSW plötzlich drin ist und es würde ja dann ohne irgendwelche Überläufer reichen mit dem BSW. Aber selbst dann haben die allermeisten gesagt, sie befürworten, erstmal auf die CDU zuzugehen. Nicht loszugehen, das vielleicht auch, aber zuzugehen. Und ich glaube, die Taktik dahinter ist jetzt auch gar nicht unbedingt jetzt direkt zu glauben, dass es irgendeine Koalition zwischen der CDU und der AfD geben wird in Sachsen-Anhalt. Allerdings ist jetzt das Ziel, noch mehr an den Pfeilern der Brandmauer zu rütteln und die CDU dann da in irgendwie so eine Situation zu bringen, dass sie natürlich noch mehr unter Druck steht. Ich würde sagen, aber gibt das den umgekehrten Effekt, dass die CDU so Glück im Unglück hat, dadurch, dass es so deutlich war, ja, mit der AfD, jetzt die CDU eigentlich sagen kann, auch sagt plötzlich, was sie ja vorher nie gesagt hat, ja, okay, wir halten uns jetzt zurück, wir versuchen jetzt nicht erstmal irgendeine Allparteienkoalition gegen die AfD zu bilden, sondern die AfD soll jetzt mal gucken, was passiert. Oder er soll es probieren und wir gucken, was passiert. Also mal gucken, bleibt auf jeden Fall spannend. Das könnte man jetzt noch stundenlang ausführen, aber dazu kommen wir vielleicht noch. Auf jeden Fall, die Euphorie war groß. Man schnuppert Regierungsluft und man will das versuchen auch umzusetzen. Ob das am Ende auch klappt oder man dann doch, den Schwanz einzieht, das würde ich jetzt noch nicht wagen zu prognostizieren. Weil die Fallhöhe ist einfach hoch für die AfD, wenn sie keine stabile Regierung findet, dass das alles relativ schlecht läuft für sie und vor allem sie die Wahlversprechen brechen. Deswegen wird da, glaube ich, noch viel hin und her überlegt hinter den Kulissen.
Da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht und das ist ja im Endeffekt eine spannende Frage, die das Ganze so ein bisschen weiterführt, nämlich die Frage nach dieser angeblichen Entzauberung. Das hat ja auch ein gewisser Herr Söder wiederholt jetzt gesagt, dann sollen sie doch mal machen. Da ist ja hier gerade in Bayern wieder dieser Gillermoos-Kram, diese Volksfestgeschichten, wo man mal herziehen kann etc. Da hat ja plötzlich Markus Söder davon geredet, dass die einfach mal das machen sollen. Finde ich sehr problematisch. Von der Aussage her kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ganz grundsätzlich dabei aber zu bleiben, weil ich das nämlich genau nicht glaube. Und ich finde, das ist tatsächlich etwas, was man der AfD in diesem Fall erstmal zugutehalten muss. Sie sind strategisch von ihren Aussagen her unfassbar gut, finde ich. Also allein die Aussage, du hast ja eben schon beschrieben, dass möglichst viele potenzielle Wähler zu mobilisieren, hat relativ gut funktioniert. Es hat nicht ganz gereicht, das stimmt, aber dass man eben so kurz vor einer absoluten Mehrheit ist, auch das wurde ja in den letzten Tagen gesagt, wann hatte zuletzt eine Partei so ein krasses Ergebnis? Das waren die CDU in Schleswig-Holstein, die ähnlich gut war, und die SPD im Saarland, wenn ich es richtig im Kopf habe, das waren ähnlich gute Ergebnisse, aber nicht so gut. Und das ist in meinen Augen so ein bisschen der Punkt. Und natürlich macht die AfD in ihrer Strategie jetzt weiter, dass sie genau das, was du eben schon gesagt hast, sie reichen den anderen Parteien die Hand und sie argumentieren, sie formulieren das ja auch so, sie wollen auf alle Parteien zugehen und dann werden sie Absagen bekommen. Und dann wird die AfD sagen können, wir haben es probiert, aber keiner will es machen. Dass man auf der anderen Seite...
Das habe ich ja jetzt gar nicht anders gesagt, weil du hast irgendwie gesagt, du siehst es anders. Was siehst du denn anders?
Den Punkt, weil du meintest, dass der AfD vielleicht zum Verhängnis werden kann, wenn sie dann eben mit einer Minderheitsregierung was machen. Und ich glaube eben...
Aber ich glaube, sie wird es nicht mit einer Minderheitsregierung machen.
Ja, das ist die spannende Frage. Ich bin mir da, also weil was würde passieren? Also im ersten Moment bleibt ja Sven Schulze jetzt erstmal so lange Ministerpräsident, bis ein neuer Ministerpräsident gewählt wurde. Das ist ja auch nochmal das Besondere an der Verfassung von Sachsen-Anhalt, dass er im Endeffekt so lange Ministerpräsident bleibt, bis im Landtag dann eben ein neuer oder eine neue gewählt wird. Und das Spannende ist, dass ja im dritten Wahlgang die relative Mehrheit reicht und nach aktuellem Stand würde ich nicht vermuten, dass die Linke da gemeinsame Sache mit den anderen drei Parteien macht, dass man eben auf so 39-39 Patt kommen würde. Und dann hätte man ja den Patt und dann würde ja das BSW sozusagen entscheiden, wer nachher Ministerpräsident wird. Aber wenn eben jetzt 2, 3, 4 Abgeordnete der Linken oder der CDU nicht mitstimmen, dann wäre ja Siegmund quasi Ministerpräsident, ob er es will oder nicht. Also er müsste sich logischerweise aufstellen lassen, aber dann hätte man eben den Punkt, dann wäre er Ministerpräsident einer Minderheitsregierung und dann könnten sie in meinen Augen zumindest, das ist so meine Vermutung, trotzdem das Spiel weiterspielen, dass sie sagen, okay, wir haben es probiert und wir haben auch hier immer was eingebracht, aber keiner wollte unseren Vorschlägen zustimmen. Das bedeutet in letzter Konsequenz, wenn ihr wirklich wollt, dass wir unser Programm durchsetzen, dann müsst ihr halt dafür sorgen, dass wir die 50 plus X bekommen. Und das ist ja auch das, was Siegmund schon so ein bisschen angedeutet hätte, gesagt, im Notfall gibt es halt Neuwahlen und dann haben wir 50-55%.
Ja, aber dafür bräuchten sie eine Zweidrittelmehrheit und ich glaube, das BSW zum Beispiel würde auch, selbst das BSW würde nicht Neuwahlen wollen, weil sie ja dann das Risiko eingehen würden, doch wieder rauszufliegen aus dem Landtag. Aber, also, klar, du hast recht. Also, am Ende kann die AfD wahrscheinlich alles wieder zu ihren Gunsten drehen. Aber die CDU hat sich jetzt Verschnaufspause verschafft, indem sie gesagt hat, und das ist nicht, sagt nicht nur Markus Söder, sondern das ist jetzt offizielle Parteilinie. Aber sie, also, und ich würde das auch gar nicht so sehr kritisieren, weil es bleibt der CDU nichts anderes übrig. Die CDU kann nach diesem Wahlergebnis nicht sagen, wir stellen uns hin und versuchen jetzt mit den Linken oder wie auch immer da irgendein Konstrukt zu bauen, damit Sven Schulze Ministerpräsident bleibt. Das geht nicht. Und das hat jeder verstanden. Und deswegen hat die CDU sich jetzt eine Verschnaufspause, sage ich mal, verschafft und das Heft des Handelns der AfD gegeben. Die AfD wird jetzt natürlich auf alle zugehen, das haben wir ja auch gerade schon besprochen. Und dann kann natürlich die AfD in dem Moment, wo sich das dann alles wieder zuspitzt, das wieder umdrehen und sagen, die CDU will nicht. Und dann wird sie natürlich allen erzählen und die Leute glauben der AfD auch alles. Das ist ja wie dieses Trump-Zitat, er könnte irgendwie auf der Fifth Avenue einer schießen und trotzdem würden die Leute nicht glauben, dass er es war. Und so ist es ja mit der AfD auch. Dieses Zitat darüber, dass das nutzen AfD-Politiker, wenn du im Hintergrund mit ihm redest und sagen so, ey, wir können ja machen, was wir wollen, ja. Genau, und das heißt, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die AfD wird nicht regieren, wenn sie keine Mehrheit hat, ja. Das heißt, entweder es gibt eine tatsächliche Koalition mit dem BSW oder es gibt Überläufer oder die AfD wird nicht regieren. Die AfD wird meiner Meinung nach nicht mit einer Minderheitsregierung regieren. Das hat Tino Chrupalla gestern auch bei Markus Lanz so nochmal gesagt. Die sagen auch, sie wollen in keinen Zentimeter von irgendwelchen Inhalten abrücken. Das heißt, vielleicht gibt es auch Koalitionsverhandlungen mit dem BSW und am Ende werden die nicht zustande kommen. Das kann ich, also diese Koalition nicht zustande kommen. Ich glaube nur, dass die AfD wird nicht regieren mit einer Minderheitsregierung. Aber ja, es gibt zwei Lager innerhalb der AfD, würde ich sagen, wie ich das höre. Das eine Lager ist, wir haben Angst vor der Fallhöhe, dass wir das nicht einlösen können, wenn wir keine stabile Mehrheit haben und so weiter und so fort. Und es gibt ein anderes Lager, das sagt, das ist alles egal, wenn wir regieren und die Leute merken, dass dann nicht plötzlich der Nationalsozialismus in Sachsen-Anhalt eingeführt wird, dann wäre das ein so extremer Normalisierungsfaktor für die AfD, dass das ein derart großes Signal sein könnte in den Bund, in die anderen Bundesländer, dass die AfD ja eigentlich doch eine normale Partei sei, die dann vielleicht auch von irgendwie Bürgerlichen gewählt werden könnte. Und diese zwei Lager gibt es. Ich glaube nur Ulrich Siegmund selber, also der Sachsen-Anhaltinische Landesverband, ist eher die Fraktion, die sagt, wir wollen nicht das Experiment sein dafür. Aber we'll see. Ich sage ganz selbstkritisch, ich habe zum Beispiel auch dieses Wahlergebnis in der Form nicht vorhergesehen. Das heißt, ich will mich hier jetzt nicht festlegen. Ich finde aber, weil ganz ehrlich, dieses alles, was wir jetzt gerade bequatschen, das kann man in jeder Zeitung lesen, das kann man überall hören, das machen alle. Ich finde, vielleicht ist es irgendwie doch spannender, wenn wir mal den Blick werfen auf die Frage eigentlich, wie konnte das so weit kommen und ist das jetzt alles wirklich so schlimm? Wie viel Angst muss man haben? Und deswegen stelle ich dir mal die Frage, was glaubst du, ist der Grund, dass die AfD jetzt so erfolgreich war? Und ich versuche, die Frage einzuschränken, versuche eine Antwort zu geben, von der du glaubst, dass sie nicht schon überall erzählt wurde.
Tja.
Ist fies, sorry,
ich weiß. Eine Antwort, die noch nicht überall erzählt wurde,
ist oder von
schwierig.
Der du glaubst, dass sie vielleicht neuen Gedanken uns mitgeben könnte.
Also, dann versuche ich es mal so, weil das habe ich nicht oft gehört. Also, ich habe jetzt ja auch in den letzten Tagen viel dann die Beiträge geschaut und Podcast gehört, Artikel gelesen und ich fand tatsächlich eine Sache relativ spannend, die ich aber sonst nirgends gelesen habe. Und das ist eine Aussage von Hartmut Rosa. Du wirst ihn vielleicht noch kennen, du hast ja nicht Soziologie studiert in Jena. Aber der ist mittlerweile auch wieder Professor an der Uni Jena und der hat, fand ich, einen spannenden Satz gesagt, weil er mit Bezug auf das zivilgesellschaftliche Engagement, was er untersucht hat mit Kolleginnen und Kollegen, und da hat er gesagt, die AfD hat verstanden, dass diese pragmatische Orientierung in Ostdeutschland sehr gut ankommt. Was er damit meint ist, bei Menschen, die sich engagieren, gibt es zwei Lager, die er ausgemacht hat. Zum einen die Westdeutschen, die vor allem eine symbolische Positionierung auch machen, die sehr wichtig ist. Und im Osten ist es eher eine pragmatische Handlung im Vordergrund. Es ist also da bedeutsam, beispielsweise einen Hofladen oder ähnliches zu eröffnen. Und das fand ich spannend, weil das ist etwas, was noch nicht so oft vorkam. Und man muss in meinen Augen dazu sagen, das ist das, wo wir vor einer ganzen Weile schon mal drüber gesprochen haben, diese Eroberung des ländlichen Raumes oder die Rückeroberung des ländlichen Raumes. Und wir haben natürlich in Sachsen-Anhalt einen sehr stark ländlich geprägten Raum, der natürlich dann diesen Pragmatismus, auch diese ganzen Mofa-Geschichten, das gehört ja im Endeffekt alles in so eine reine pragmatische Richtung. Und ich glaube, dass auch dieser Pragmatismus, der AfD eben zugeschrieben wird, ob das alles realistisch ist. Man kann nicht in jedem Dorf einen Dorfladen wieder aufmachen, weil das wirtschaftliche Potenzial dafür gar nicht da ist, etc. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was man eben tatsächlich positiv bei der AfD bewertet, in der Hinsicht, dass man eben sagt, diese Partei kümmert sich wirklich, es ist so ein bisschen dieser Kümmerer-Aspekt. Und ich glaube, das ist im Osten scheinbar dann wirklich eine entscheidende Rolle spielt und ich diesen Ansatz mit dem Pragmatismus schon spannend finde, worüber man sprechen kann, weil natürlich kann man sagen, dieser symbolische Charakter von wir protestieren gegen irgendwas oder wir hängen uns eine Regenbogenfahne um etc., das ist ja tatsächlich eher so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, vor allem westdeutsches Phänomen, das muss man ja mal wirklich so festhalten. Natürlich gibt es auch in Westdeutschland eröffnete Hofläden etc., aber das hat nie das gleiche Ausmaß gehabt wie dann dieser, auch die pragmatische Forderung. Das hat man ja auch bei vielen Leuten gehört, die jetzt interviewt wurden vor den Landtagswahlen, was wichtig ist und dass dann eben diese ganzen Kliniken geschlossen werden und dass man dann eben versucht, dagegen vorzugehen. Das ist ja etwas, was die AfD für sich macht und sie hat da natürlich den USP, dass sie eben nicht in der Regierungsverantwortung ist, wie die anderen Parteien, die gegen sie antreten, dem man dann die Schuld dafür gibt, dass es diesen Niedergang eben gegeben hat in den letzten 30 Jahren, wenn man das so will. Ob es wirklich so ist, ist nochmal eine andere Sache, aber das ist das, was ankommt.
Also ja, also ich würde da in Teilen mitgehen, es vielleicht nochmal ein bisschen verallgemeinern. Ulrich Siegmund hat es ja vor allem geschafft, glaube ich, so zumindest als erster sehr erfolgreicher AfD-Politiker auf einer der Art hohen Ebene, wie halt jetzt vielleicht Ministerpräsident zu werden, eine Wahlkampagne zu machen in einem Bundesland, sagen wir es so, in der die AfD eine positive Erklärung, eine positive Erzählung als Wahlkampagne hat und nicht nur eine Dagegenerzählung. Eine aufgeschlossene, sympathische Kampagne gemacht hat. Allein der allein der Claim, alles ist möglich. Ja, das ist was nach vorne guckt. Das ist was den Leuten Hoffnung gibt und nicht dieses Verbitterte, was ja sonst weite Teile der AfD haben, dieses Aggressive. Ich glaube, das hat viel ausgemacht. Aber so was ganz Banales, was ich selber beobachtet habe. Ich habe echt einige Wahlkampfveranstaltungen in den vergangenen Wochen begleitet. Ich war da vor Ort, ich habe mit den Leuten geredet. Ich habe auch mit Ulrich Siegmund geredet. Der hat seine sein Wahlkampf immer als Bewegung bezeichnet. Er hat immer gesagt, das ist eine Wahlbewegung. Und er hat recht, ne? Also man muss sich das ja vorstellen. Ihr habt bestimmt alle diese Bilder gesehen, dass ich bei jedem Wahlkampfstand immer wirklich stundenlang, also hunderte Meter weit, haben sich Schlangen gebildet. Und die Leute wollten Selfies machen mit Ulrich Siegmund und ein Autogramm haben. Und dann haben sie immer ein, zwei Worte mit ihm gewechselt. Und dann kamen die Nächsten. Und er hat auf diesen Wahlkampfveranstaltungen eigentlich nichts anderes gemacht als das. Das hatte einen Vorteil für ihn auch. Es gab jetzt nicht so viel inhaltliche Auseinandersetzung. Der hat beispielsweise zu Bürgerdialogen geladen, aber es wurde überhaupt kein Dialog geführt, sondern er stand nur da und hat Selfies mit sich machen lassen. So, ja, Punkt eins. Und wenn du diese Leute anschaust, die auf diese Veranstaltungen gehen, du merkst, die haben endlich etwas gefunden in ihren Augen, wo sie dazugehören. Ja, und das ist so unglaublich wichtig, glaube ich, weil so viele von diesen Leuten seit Jahrzehnten wahrscheinlich das Gefühl haben, sie gehören nirgends dazu. Ja, sie werden von, ich sag mal, den Menschen, die bisher sie politisch vertreten haben, nicht repräsentiert. So, sie fühlen sich von denen nicht gehört und sie fühlen sich auch mit denen überhaupt nicht verbunden. Sie können sich mit denen auch überhaupt gar nicht identifizieren, weil es so eine ganz andere Welt ist, in der diese Menschen leben, die bisher die Politik machen. Ich will damit überhaupt kein Elitenbashing machen. Nein, es ist einfach nur diese Wahrnehmung dieser Leute. Und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz anderes und sehr spezifisches Klientel, was dort plötzlich auftaucht und politisch ist. In den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach wahrscheinlich nicht politisch. Es hat sich nicht politisch engagiert, wäre niemals auf irgendeine Wahlkampfveranstaltung gegangen und plötzlich steht es da und himmelt Ulrich Siegmund an. Er ist ihr Mensch. Sie gehören endlich zu einem Teil. Sie gehören endlich zu der Siegererzählung auch noch und nicht zu den Verlierern. Weil bisher dachten sie immer, wir sind eigentlich die Verlierer in der Gesellschaft, die Verlierer in Deutschland gegen den Westen, aber auch ökonomisch eigentlich die Verlierer. Das ist natürlich auch eine soziale Klasse, die da sich zusammenfindet, die, und das muss man einfach sagen, die wahrscheinlich eher abgehängt ist. Und was mir wirklich seit diesem Wahlsieg nicht aus dem Kopf geht, ist dieses Bild, was Ulrich Siegmund gepostet hat am Sonntag vor der Wahl. Der hat es gepostet um 13.04 Uhr und da schreibt er, kleine Mittagspause, wir sehen uns um 18 Uhr. Auf dem Foto zu sehen, ist ein Selfie von Ulrich Siegmund oder so, ob es ein Selfie ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist es so eine Selfie-Optik. Ulrich Siegmund mit seiner Frau und diesem Udo Bernstrup heißt der, das ist so ein Anti-Woker-Comedian, sag ich mal, und dann mit diesem Kolja Barghorn, so ein Freund von Siegmund und so ein rechter Influencer ist. Die sitzen wahrscheinlich bei Ulrich Siegmund auf der Terrasse draußen und auf dem Tisch stehen drei so Nudelteller. Ich glaube, das ist mit einem Wurstgulasch, was der da drauf hat, mit so einer Tomatensauce und diesen Spirelli. Also das ist natürlich auch ein bisschen Ostromantik, muss man sagen. Sie sitzen an so einem Tisch aus dieser Fake-Bast, so schwarze Bast-Optik, so eine Außengarnitur. Auf dem Tisch steht eine Cola-Dose und so ein Gouda aus der Tüte von Gut und Günstig, ja, dieser Edeka-Billigmarke, ja, diese Bückware von Edeka. Und die machen alle so den Daumen hoch. Ulrich Siegmund hat so ein etwas abgewetztes Adidas-T-Shirt an und es sieht einfach aus wie ein Mittagessen so der absolut durchschnittlich nahbaren Familie, die irgendwo ein Einfamilienhaus hat, was weiß ich, auf dem Land in Sachsen-Anhalt, ja. Und ich habe mir da so viel Gedanken drüber gemacht, weil natürlich würde sich niemals ein anderer Spitzenpolitiker von irgendeiner anderen Partei so inszenieren, so dahinsetzen. Und ich glaube, er muss das auch gar nicht inszenieren. Allein dieser Gouda, dieser Gut und Günstig Gouda, der da steht. Ich sag dir mal so, ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Ich esse das auch. Ich bin da kein Snob. Aber wenn ich hier so einer linksliberalen Bubble hier, die sich irgendwie gegen Klassismus oder die soziale Ausgrenzung eigentlich einsetzt, wenn ich sage, ey, ich lade euch ein zum Kochen hier und dann mache ich einen Wurstgulasch und stell den einen Gut und Günstig Käse da von Edeka Gouda hin, die würden die Nase rümpfen und sagen, was ist los mit dem? Sowas will ich nicht essen. Und plötzlich hast du einen Politiker, der so ist wie sie. Ja, und da fühlen sie sich abgeholt. Und das haben, glaube ich, sehr viele Leute, ich sag mal, in der Mitte und links der Mitte, verlernt, diese Normalität auch zu repräsentieren.
Ja, ich muss eine Sache korrigieren, es ist Gouda leicht.
Ja, danke.
Gauder leicht. Das ist
guck, jetzt machst du dich nämlich auch drüber lustig.
Ich mache mich nicht drüber lustig, ich wollte es nur richtig stellen. Was ich aber an dem Foto spannend finde, ist tatsächlich, das ist wieder so ein bisschen interessant, finde ich, denn diese Ostromantik, die ja auch eine gewisse Rolle in diesem ganzen AfD-Wahlkampf eine wichtige Rolle gespielt hat, ist ja auch, wie gesagt, diesen Teil dieser Ostalgie. Und dann bin ich aber verwundert, warum da eine Coca-Cola-Dose steht und keine Vita-Cola-Dose. Also ich würde sagen, deswegen, es ist nicht, es wirkt,
ich glaube,
so ein bisschen,
es ist einfach nicht inszeniert.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Es wirkt erst, auf den ersten Blick wirkt es ein wenig inszeniert, aber es ist nicht inszeniert, weil ich glaube tatsächlich, wenn es inszeniert gewesen wäre, dann hätte da keine Coca-Cola gestanden, sondern dann hätte da wirklich eine Vita-Cola gestanden.
Da liegt ein Handy, was auf so einer Powerbank ist. Du siehst, das Handy ist total abgewetzt. Da liegt deine Brille. Das sind so als Servietten sind es einfach so abgerissene Zewa-Tücher. Dann so wahrscheinlich so Gläser, die wahrscheinlich viele Leute aus einem etwas akademischen Kontext als geschmacklos bezeichnen würden, weil sie halt so ein bisschen, ja, halt diesen Look haben, so, ne, die Prolls würden sowas dann machen, diese Garnitur, die Bäume im Hintergrund, das ist alles, das schreit einfach nur so das, wovon sich eigentlich super viele Leute, auch in einem linksliberalen Kontext, und das will ich nochmal betonen, einem Klientel, was eigentlich immer so tut, als würde man sozial niemand ausgrenzen dürfen und Klassismus sei so schlimm, das ist eine Optik, über die sich ein solches Klientel wahrscheinlich lustig macht, ja, und sagt so, Gott, oh Gott, so will ich ja niemals leben, der Albtraum, schrecklich. Vielleicht sind wir dann auch wieder bei den Somewheres und den Anywheres, keine Ahnung, aber mir geht das nicht aus dem Kopf, dieses Bild, vor allem in Verbindung mit dem, was ich erlebt habe auf diesen Wahlveranstaltungen, wo du plötzlich ein Klientel siehst, was sich politisch engagiert und auch der Meinung ist und teilweise es sogar hat, ja, dann plötzlich dieses Klientel der Meinung ist, politisch informiert zu sein, politisch vor allem vielleicht sogar besser informiert zu sein als der Rest, weil man ja diese AfD-Erzählungen glaubt, dass Deutschland in Ordnung kommen würde, wenn man den ganzen ideologischen Quatsch lassen würde mit der Energiewende oder das Geld an die Ukraine oder den Migranten, die man hier jetzt irgendwie zu viel Geld geben würde, die glauben, wir haben es besser verstanden, was gut für uns und für Deutschland ist. Das glauben die und das ist die Erzählung der AfD. Das funktioniert natürlich, weil es einfache Antworten sind. Natürlich funktioniert es nur deswegen, aber es ist halt nun mal so.
Ja, und nochmal einen Schritt zurück, weil du hast natürlich auch da einen ganz wichtigen Punkt, wenn man nochmal auf die Zahlen schaut, weil die AfD hat ja auch etwas geschafft, was eigentlich für so ein bisschen unmöglich gehalten wurde, nämlich Nichtwähler zu mobilisieren. Und wenn man auf die Zahlen schaut von Infratest DIMAP, dann sieht man ja einfach, dass 170.000 Menschen, die Nichtwähler waren, jetzt die AfD wählen. Das sind, klassischerweise hat man ja Wählerwanderung von anderen Parteien und ein paar Nichtwähler, die vielleicht akquiriert werden konnten. Aber 170.000 Nichtwähler dazu zu motivieren, jetzt die AfD zu wählen, das zeigt halt genau das auch nochmal, dass, und es ist ja am Ende ja auch eine Form der Politikverdrossenheit, die es gab, und dass die AfD es jetzt schafft, genau diese Menschen eben zu mobilisieren, weil sie das Gefühl haben, diese Partei nimmt uns vielleicht auch tatsächlich mal ernst, was die anderen Parteien scheinbar nicht mehr gemacht haben. Und man muss ja auch dazu sagen, auch das ist ein Punkt, die Wahlbeteiligung war unfassbar hoch und das macht es nochmal eigentlich fast ein bisschen krasser, dass das Wahlergebnis der AfD eben so hoch ist, weil den letzten Wahlen hatte man ja eher immer den Aspekt, je höher die Wahlbeteiligung ist, desto besser sind im Vergleich zu anderen Wahlen die AfD schlechter abgeschnitten. Und diesmal zeigt sich eigentlich das Gegenteil. Die Wahlbeteiligung war unfassbar hoch und das Wahlergebnis der AfD ist unfassbar hoch. Und die AfD hat ja laut Infratest DIMAP auch gefühlt keine Wählerinnen und Wähler verloren. Gerade mal 2000 Leute sind von der AfD zum BSW gewandert. Das ist nichts. Das ist gar nichts.
Ja, obwohl ich würde ein bisschen widersprechen. Also dieses Phänomen, dass die AfD Nichtwähler mobilisiert, das Phänomen gibt's ja schon ein Weilchen. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese ganzen, ja, sonst auch immer eher von den Demokraten, den Links der Mitte Menschen, diese Kampagnen geht wählen und so, Demokratie, Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen leiser geworden, weil die Leute natürlich gecheckt haben. Und natürlich wurde sich ja auch immer wieder dann mal darüber lustig gemacht, dass die alle aufrufen, zum Wählen zu gehen, weil sie irgendwie die Demokratie verteidigen wollen, aber dann von diesen Aufrufen so sinngemäß eigentlich die AfD profitiert, wenn dann eben die Nichtwähler mobilisiert werden. Also dieser Glaube, dass Wählen gehen in ihrem Sinne die Wahl beeinflusst, ich glaube, den gibt es schon länger nicht mehr.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ist ja das gleiche wie mit dem Wahlrecht ab 16, der auch bei den letzten Wahlen schon gezeigt hat, dass das auch nicht immer vorteilhaft für die klassischen Parteien der Mitte ist. Und auch das haben wir jetzt ja bei dieser Wahl relativ deutlich gesehen. Und man ja immer gesagt hat, so ein bisschen, okay, die Jüngeren, die wählen eher links. Aber haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es vor allem dann eher die jüngeren Frauen sind, die links wählen. Und wenn man sich das Ganze jetzt nochmal anschaut, ich mache das nochmal schnell auf hier.
Es ist dein Lieblingsthema als Lehrer, ne?
Ja, hilft alles nichts. Und ich will da gleich noch eine zweite Sache zu sagen, weil da wurde dann ja auch in diesen ganzen Talkshows immer drüber gesprochen. Bei den 18- bis 24-Jährigen ist auch die AfD mit 41% vorne, dann Linke und Grüne mit 15 und 14, CDU gerade mal 5%. Das finde ich auch nochmal ein entscheidender Punkt, der auch zeigt, was für Probleme die Union noch hat. Aber, und das ist so ein bisschen dann der nächste Punkt, in diesen Talkshows wurde gerade von linken Politikern immer wieder gesagt, aber die Jungen, aber die Schulwahlen, aber die U18-Wahlen. Da war ganz oft die Linke die stärkste Kraft. Und das ist immer so ein bisschen ein schwieriges Feld, weil natürlich sind U18-Wahlen, die sind sehr fluide. Also da kann sich das von einer zur anderen Wahl ändern, weil natürlich da gerade sehr stark der Social-Media-Kampagne eine Rolle spielen und Überzeugungskraft im Sinne von nicht wer hat das bessere Argument, sondern wer hat vielleicht auch nochmal den emotionaleren oder den ansprechenderen Post oder wer postet auch mehr. Und da erschien es mir jetzt eben so, dass die Linke, was den Social-Media-Wahlkampf angeht, bei den Jüngeren nochmal ein Stück besser ankommt. Weil sie natürlich auch jetzt in dem Fall Themen ansprechen, die sie vielleicht direkt betreffen in naher Zukunft. Und das muss man ja auch so ein bisschen dazu sagen. Themen wie Wohnen etc., die spielten ja jetzt zumindest im offensichtlichen Teil für die AfD Sachsen-Anhalt erstmal keine entscheidende Rolle, sondern es waren andere Themen, die da eben den Bogen gespannt haben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man da nicht unterschätzen sollte, gerade bei Jungen oder bei Erstwählern.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir natürlich schon beim nächsten Punkt, der mir natürlich unter den Nägeln brennt, und zwar Social Media Wahlkampf von Ulrich Siegmund, erweitert mit alternativen Medien, die natürlich vor allem auch in den sozialen Medien passieren, weil das war ja auch absolut loco, was da passiert ist. Also klar, wir kennen alle diese Streamer seit Jahren und die gibt es auch von links. Da gibt es welche, die sich noch ein bisschen mehr an Regeln halten, aber es gibt auch, Stichwort Palästina-Demos, wirklich verrückte Islamisten, die irgendwie sich so eine Community aufgebaut haben und dann sich ihre Presseausweise organisieren und dann immer sich als Journalisten inszenieren, die ja zeigen, was wirklich passiert, als Gegenmodell für die böse Mainstream-Presse. Aber das hat Ulrich Siegmund in Zusammenarbeit, aber in unbewusster Zusammenarbeit, muss man sagen. Ich will ihn nicht unterstellen, dass er irgendwie diesen Streamern Geld bezahlt, weil dafür gibt es überhaupt keine Belege. Aber diese Symbiose dieser AfD-nahen Streamer und Ulrich Siegmund, die hat perfekt funktioniert. Und das war ja auch so ein Riesenthema, dieser Aktivist-Mann. Junge. Utopia TV, auf jedem Wahlkampftermin von Ulrich Siegmund. Und das hatte ja auch immer diese Erzählung, die so gut funktioniert hat, war, Ulrich Siegmund, der wusste ganz genau, da Utopia TV, die sind da, auf jedem Wahlkampftermin. Und dann waren da manchmal so 3-4 Gegendemonstranten oder Leute, die mit ihm diskutieren wollen, die ihn nicht gut fanden. Und dann hat er die immer so mitgenommen, so regelrecht, diese Utopia TV-Leute. Und dann hat er wurde das natürlich im Internet dann von denen gestreamt, live gestreamt, wie der mit den Leuten diskutiert. Und dann wurde das ausgeklippt und dann wurde es bei X hochgeladen und überall. Und dadurch konnte er auch massiv so eine Erzählung verbreiten, dass ja niemand Angst vor ihm haben muss. Ja, weil, guck mal, ich diskutiere ja auch mit jedem. Es ist halt nur immer so ein bisschen unfair, finde ich, wenn du auf Privatpersonen beispielsweise zugehst, um mit denen zu diskutieren aus der Sicht von Ulrich Siegmund, aber dann plötzlich diesen Menschen 3 Kameras ins Gesicht, also Handys ins Gesicht gehalten werden. ja, weil das ja live gestreamt wird, dann kommt es auch ganz oft zu so einer Diskussion, zu einer Situation, dass dann diese Leute, die Sigmund ablehnen, dann plötzlich sagen so, nee, lass mich in Ruhe, weg, ich will nicht. Und dann können sie immer sagen, guck mal, die wollen gar nicht mit ihm diskutieren, er will ja diskutieren. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass die keinen Bock haben, dass sie irgendwie so komische, so rechtsoffene Streamer ins Internet streamen, was ja super nachvollziehbar ist, dass man da keinen Bock drauf hat. Und so hast du aber auch immer die Erzählung auf deiner Seite, wenn du halt immer mit diesen alternativen Medien zusammenarbeitest und wir, die etablierten Medien, halt eine kleinere Rolle spielen. Und ich sag das auch wirklich ohne Vorwurf. Das ist völlig rational, dass die das so machen. Das ist nur ein Problem für die Meinungsbildung. Aber was soll ich das denen vorwerfen? Nichts davon ist verboten. Und wie soll man denen vorwerfen, dass sie halt alles für sich nutzen wollen? Und dann müssen wir gar nicht anfangen mit diesem verrückten Aktivisten, Mann. Also, keine Ahnung, ich glaube, der war schon am Messer schneide, dass er Sigmund mehr schadet, als dass es ihm nutzt. Aber der dann rumläuft und ständig alle etablierten Medien anpöbelt. Mich hat der, Junge, wie oft ich mit dem diskutiert habe. Der hatte voll den Narren an mir gefressen, weil ich halt ab und zu halt wirklich mal mit ihm diskutiert habe und ihn dann halt irgendwie auch mich über ihn lustig gemacht habe. Das fand er dann aber auch, das hat ihm total Spaß gemacht. Und dann kam der immer wieder zu mir und hat mir immer wieder sein Handy ins Gesicht gehalten. Ach, du meine Güte. Das ist spannend. Vor allem ist das aber auch spannend jetzt, weil das auch eine realpolitische Konsequenz hat für die AfD, weil die Diskussionen um solche Leute gehen los und die gibt es. Es gibt Leute in der AfD, vor allem die sagen, wir müssen Normalisierung signalisieren, um Regierungsfähigkeit zu haben. Die sagen, wir wollen solche Leute nicht. Ich habe von AfD-Politikern gehört, die gesagt haben, auf meine Veranstaltungen würde ich die nicht lassen, diese Leute. Ja, die wollen seriös wirken. Die wollen das nicht. Aber man weiß natürlich auch, und das ist ja immer das Credo, wir distanzieren uns natürlich von niemandem, weil Distanzierung ist immer, das verlangen immer die anderen, die Linken von uns, Distanzierung. Deswegen distanzieren wir uns auch nicht von irgendwelchen pöbelnden Streamern. Jetzt zuletzt heute, gestern Abend hat er das hochgeladen, dieser Aktivistmann, wie er auf der Wahlparty der AfD an Katrin Müller vom Spiegel, die ja sowieso so ein Feindbild der AfD ist, weil sie ja nicht mehr sehr AfD-kritisch berichtet, regelrecht die ganze Zeit belästigt und da gab es jetzt sehr viel Solidarität mit ihr, auch aus konservativer, sogar so Posts von Vertretern des Vorfelds sagen so, ey, wer stoppt endlich den Aktivistmann? Und dann war das Video plötzlich weg bei X von ihm. Ich glaube, auf TikTok und YouTube hat das immer noch, aber es gab auch bei ihm schon im Vorfeld Bemühungen aus der AfD Sachsen-Anhalt, ihn einzufangen, ja, dass er sich mal ein bisschen beruhigt. Ich habe ihn darauf auch angesprochen, es auch auf seinem Livestream zu sehen. Und da sagt er, ja, ich würde das jetzt nicht sagen, dass mir da jemand irgendwie was Vorschriften gemacht hat, aber ja, ich habe mich dann mal ich soll mich jetzt nochmal 2 Tage beruhigen, so bis zur Wahl. Also da gibt es Diskussionen drum und da scheidet sich ja dann, wenn man mal nach vorne schaut, sowieso die Frage, wo geht die Zukunft hin der AfD? Weil wie lange kann man sich noch von niemandem distanzieren? Nicht überall ist Sachsen-Anhalt, nicht überall funktioniert das, nicht überall funktioniert es tatsächlich anscheinend wirklich dann doch ein ehemals bürgerliches Lager plus alles bis nach ganz rechts außen gemeinsam zu mobilisieren. Und natürlich andere Landesverbände oder der Bund, der muss sich dann natürlich schon mehr Gedanken machen, wo die Reise dahin geht.
Ja, nichtsdestotrotz ist das natürlich etwas, was auch wieder so eine Art von Alleinstellungsmerkmal für die AfD ist, weil sie natürlich diese Streamer haben und ich würde auch überhaupt nicht, ich glaube, das ist auch keine große Überraschung, dass sie sich da natürlich auch sehr stark Trump und diese ganze MAGA-Bewegung etc. zum Vorbild genommen haben und eben auch diese amerikanische Art der Influencer, die da natürlich auch eine große Rolle spielen und die das Ganze natürlich auch mit ermöglicht haben. Und ich glaube, allein dadurch, also ich weiß es gerade nicht von auch nur einer anderen Partei, die so eben zum einen mit Streamern umgeht, aber eben ja auch, und das finde ich tatsächlich einen spannenden Punkt, also das Problem ist, glaube ich, auch ganz allgemein betrachtet, dass viele Parteien aktuell auch einfach keine richtige Strategie haben und vor allem keinen eigenen Plan. Und das ist, glaube ich, das hast du ja auch schon mal so halb angesprochen eben. Im Endeffekt ist es unser Plan ist, gegen die AfD zu sein. Unser Plan ist, etwas zu machen, was gegen die AfD ist. Und dann brauchen wir nur nach ins Nachbarland von Sachsen-Anhalt zu schauen, nach Mecklenburg-Vorpommern, wo ja Manuela Schwesig gerade genau diese Art von Kampagne auch fährt. Sie erzählt keine eigene Story, sondern was macht sie? Sie sagt, die Frau gegen Blau, irgendwie sowas. Ich habe den genauen Titel gerade. Genau, also man hat als Parteien aktuell keine positive Erzählung, das war ja das, was du eben auch schon sagtest, sondern die einzige Erzählung ist, wir sind da, um die AfD zu verhindern. Und auch das hat ja jetzt in Sachsen-Anhalt nochmal ein bisschen dazu geführt, dass SPD und Grüne etwas dazugewonnen haben. Aber sie haben alle keine eigene positive Erzählung, was die Zukunft bringt.
Ja, ich würde dir da zum Teil widersprechen. Und zwar nicht, dass die jetzt eine Erzählung haben, die die Zukunft bringt. Da bin ich bei dir. Ich würde nur sagen, ich bin auch der Meinung, dass das langfristig ein Riesenproblem ist, diese Art der Mobilisierung. Nur im Falle von Manuela Schwesig ist es taktisch schlau, so zu handeln. Weil das ist ja das, was zum Beispiel bei der letzten Sachsen-Anhalt-Wahl mit der Haselhoff geschafft hat. Er hat es geschafft, wieder aller Umfrageergebnisse an der AfD sogar vorbeizuziehen, weil er die Erzählung gemacht hat, wählt mich, ich bin der Einzige, der die AfD verhindert. Und du hast es ja auch schon angesprochen, diesmal hat die CDU davon, war das Problem der CDU, diese 4-5% weniger als die Umfragen, die kamen ja daher, weil die Leute dachten, naja, okay, wenn wir die AfD verhindern wollen, dann müssen wir jetzt aber die Grünen oder die SPD wählen, damit die auf jeden Fall im Landtag sind. Und deswegen ging es bei der CDU runter und bei der SPD und den Grünen los. Aber ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern hat Manuela Schwesig eher diesen Haselhoff-Moment, weil sie ist deutlich erfolgreicher, sowieso. Also ihr Level ist viel höher und ihre Umfrageergebnisse steigen gerade und jetzt reinzuhauen, nach der Sachsen-Anhalt-Wahl zu sagen, ey, ihr müsst mich wählen, um die AfD zu verhindern. Es gibt eine Chance, die Mehrheit der AfD, also dass die AfD nicht stärkste Kraft wird, diese Option, die gibt es, Leute, wenn ihr mich wählt. Aber dass das natürlich langfristig ein Riesenproblem ist, dass man nicht mit Inhalten Wahlkampf macht, sondern mit Abgrenzung von der AfD oder Bekämpfung der AfD, keine Frage, dass das ein Problem ist. Nur aus Sicht von Manuela Schwesig ist es, glaube ich, eine gute Strategie.
Würde ich dir auch gar nicht widersprechen. Also ist ja, man sieht es ja aktuell, dass es funktioniert. Und es ist ja auch nicht bei Haselhoff das einzige Mal gewesen. Es hat ja auch, wenn man so will, quasi auch in Sachsen so funktioniert und quasi in Thüringen auch noch. Das ist jetzt aber nochmal eine andere Geschichte. Oder in Brandenburg. Da, also es war, eigentlich hat es ja überall funktioniert. Man sagt ja auch immer, es gibt diesen Amtsinhaberbonus und den hatte Sven Schulze jetzt halt auch nicht so richtig, weil er ja, muss man auch dazu sagen, ja noch nicht so lange im Amt war. Und gleichzeitig hat man natürlich bei den Umfragen auch gesehen, was ja auch eigentlich spannend war, dass eigentlich mehr Leute Sven Schulze als direkt gewählten Ministerpräsidenten bevorzugt hätten als Ulrich Siegmund. Aber das spielte am Ende halt keine Rolle. Und ich glaube halt tatsächlich, dass dieses Inhaltsleere ein Problem ist, gleichzeitig aber auch, und das ist auch nochmal wieder so ein Punkt, der, finde ich, aber auch nicht zum ersten Mal, sondern schon längerfristig Landtagswahlen so ein bisschen problematisch macht, dass Menschen mittlerweile viel stärker Bundesthemen, also nicht nur Menschen, sondern auch Parteien zum Teil, Bundesthemen für die Landtagswahl oder für den Landtagswahlkampf nutzen. Das war jetzt ja nicht nur, also die AfD hat das natürlich sehr stark gemacht, aber ja auch, wenn man das so möchte, die CDU, die plötzlich anfing, die Rente mit 63 wieder zu fokussieren, was halt einfach indirekt vielleicht ein Landtagsthema ist, aber jetzt eben nicht direkt mit den Landtagen zu tun hat. Und diese klassischen Landtagsthemen, und das ist, finde ich, das auch das Spannende daran, wenn man sich diese ganzen Straßenbefragungen anschaut, die unterschiedlichsten Medien gebracht haben. Da hat keiner jetzt irgendwie groß gesagt, die finden die Bildungspolitik der AfD grandios und trotzdem haben sie am Ende die AfD gewählt. Das ist auch spannend und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass ja auch diese ganzen Kompetenzzuschreibungen, alleine die führen ja mittlerweile dazu, jetzt bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die AfD in allen Kompetenzfragen gewonnen. Und das ist doch auch genau diese Frage, weil die Parteien eben nicht mehr ihre Kompetenzen in den Vordergrund stellen, sondern rein den Kampf gegen die AfD. Und wenn dadurch wenn die Folge daraus ist, dass der Kompetenzverlust, der sowieso groß ist, weil es natürlich seit Jahren nicht gut läuft in Deutschland, dann ist das einfach ein Riesenproblem. Und das wird nicht besser dadurch, dass man sich eben auf diese Spitzenkandidatinnen, Kandidaten fokussiert.
Auf jeden Fall. Also das ist ein Riesenproblem und das wird ja jetzt vor allem innerhalb der CDU oder der Union, aber eher der CDU jetzt tatsächlich auch diskutiert. Es gab ja ein so jetzt sehr viel geteiltes Video von, ich sag mal, dieser CDU-Influencerin Clara von Natusius, die genau das gesagt hat, so wir müssen doch eigene Punkte haben und so weiter und so fort. Das kommt gerade sehr gut an und dann wirft man immer den anderen, den Funktionären vor, dass sie immer nur so Worthülsen raushauen und so, wir sind so betroffen und wir müssen das jetzt aufarbeiten und so. Da ist ja wahrscheinlich auch was Wahres dran.
Da würde ich gleich auch gerne noch mal was zu sagen zu den Worthülsen, aber mach erstmal deinen Punkt.
Naja, ich wollte jetzt eigentlich, nee, sag dann mal, weil ich würde jetzt gerne noch mal kurz sonst auf diese Wahlbewegung und die Streamer und diesen ganzen Zeug zurückkommen.
Ich hatte das dir ja auch schon gesagt, dass ich da schon wieder am Sonntag kurz davor war, meine Fernbedienung in Fernseher zu werfen.
Ich hoffe nicht wegen meiner Live-Schalten.
Nein, nicht wegen deiner Live-Schalten. Ich muss gestehen, ich war bei den bösen Öffentlich-Rechtlichen. Dann waren da eben diese Beiträge und kurz nach 18 Uhr kamen dann eben die Ergebnisse und da fand ich den ersten spannenden Punkt von Sigmund, dass er gesagt hat, Herr Merz war unser bester Wahlkämpfer. Und das ist einfach die Wahrheit. Kein anderer, oder das hat einfach so sehr scheinbar in Sachsen-Anhalt eine Rolle gespielt, weil ja auch die ganzen Umfragen darauf hindeuten. Und dann wird Franziska Hoppermann, also die neue Generalsekretärin der CDU, gefragt, was sie von diesem Sigmund-Zitat hält und sagt dann, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Und das hat sich nicht nur da, auch die anderen Parteien, wenn man dann da überlegt, die SPD hat mit Ach und Krach da 9% bekommen und feiert das als irgendwie richtig gutes Wahlergebnis. Und man sagt, ja, wir sind, mit uns ist noch zu rechnen, mit einer 9%-Partei ist nicht zu rechnen, die werden gefühlt keine Rolle spielen. Und diese Floskeln, die man da wirklich an dem Sonntagabend gehört hat, die zeigen in meinen Augen, dass, glaube ich, wirklich niemand mit diesem Ergebnis der AfD gerechnet hat. Und du hast ja vorhin auch gesagt, du hast auch nicht damit gerechnet. Ich hatte tatsächlich so ein ungutes Gefühl vor dem Hintergrund, weil das so ein bisschen in meinen Augen, was unterschätzt wird, ist dieser Aspekt. Es gibt einen Namen dafür, ich habe ihn leider vergessen, bezogen auf das Wahlverhalten, dass Menschen potenziell eher die Partei wählen, die der mögliche Gewinner der Wahl sein wird. Und das führt dazu, dass diese Partei eben noch mal mehr Stimmen bekommt. Und mein Gefühl vor der Wahl war so ein bisschen, es ist so unfassbar viel über die AfD in Sachsen-Anhalt und über den potenziellen Erfolg berichtet worden. Und ich glaube, so die Spitze war unter anderem das Spiegelcover mit dem gefährlichsten Mann Deutschlands, wo dann schon natürlich im Endeffekt suggeriert wurde, alle gehen davon aus, dass die AfD sehr nah an eine absolute Mehrheit kommt, wo sie jetzt ja auch gelandet sind. Und Wählerinnen und Wähler geben dann natürlich eher nochmal ihre Stimme eben der Gewinnerpartei. Und es gibt einen Namen dafür, gesagt, ich komme leider gerade nicht mehr drauf, wie dieser Name ist. Aber ich war jetzt nicht so überrascht, dass das Ergebnis hoch war. Und es ist ja im Verhältnis von der Prognose zur Hochrechnung nochmal ein Stück runtergegangen. Aber diese Überraschung, die sich da eingespielt hat, die fand ich auch ein bisschen enttäuschend und auch tatsächlich problematisch von eigentlich allen Parteien, dass keiner damit gerechnet hat, dass die AfD wirklich über 40% liegen könnte am Ende und dass dann eben, dass es keine Strategie gab, damit umzugehen, dass es über einen Tag dauert, bis dann mal jemand wirklich sich dazu äußert. Und aber das muss man auch dazu sagen, nicht nur bei den Politikern, sondern auch bei den ich war jetzt nur beim Öffentlich-Rechtlichen, aber bei ARD und ZDF, auch die Fragen der Politiker, die gingen immer, der Journalisten, die gingen immer wieder in die gleiche Richtung, als ob man nicht damit gerechnet hat, dass die AfD tatsächlich so stark werden könnte. Und ich glaube, das ist auch ein Problem auf beiden Seiten. Aber ich finde vor allem auf Seiten der Politiker, dass immer wieder jedes Mal, also man hätte nach dem Wahlergebnis heute einfach eine Politikerschalte von vor 4 Jahren setzen können und es wäre genau das gleiche. Es wäre nicht aufgefallen, dass das ein anderes Wahlergebnis gewesen wäre, weil es diese inhaltsleeren, sinnlosen Kommentare jedes Mal wieder sind, die einfach zu nichts führen und die in meinen Augen auch nochmal diese Ermüdung von den klassischen Parteien verstärken können.
Ja, so kann ich vielleicht den Kreis schließen. Um wieder zu meinem Punkt zu dieser Wahlbewegung zu kommen, weil ich habe es ja tatsächlich unterschätzt und ich hätte es besser wissen können. Und zwar hätte ich es vor allem deswegen besser wissen können, dass ich im Vorfeld dann auch Leute interviewt habe mit der Kamera, weißt du? Also die Kamera hat sie gefilmt, Menschen auf der Straße, nicht bei irgendwelchen Wahlkampfveranstaltungen. Und die haben mir ganz offen gesagt, zum Teil, ne? Die einen hatten Angst, aber die anderen haben mir ganz offen in die Kamera, in mein Mikrofon gesagt, ich will die AfD, die müssen, also oder so ein bisschen verklausulisiert, immer zu sagen, so ja, die wir müssen der AfD jetzt auch, oder wir müssen jetzt mal den anderen eine Chance geben, ne? Also die dürfen jetzt vielleicht auch mal ran, das ist doch gar nicht so schlimm. Und da hätte man eigentlich diesen Vibe-Shift auch schon merken können, dass der einfach existiert und von dem die AfD natürlich profitiert. und wo sie auch hinwollen, ist Normalisierung. Es ist nicht mehr sozial geächtet, im Fernsehen zu sagen, dass du die AfD wählst. Zumindest in Sachsen-Anhalt. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Also, dass diese Angst fällt, zu sagen, man wählt die AfD. Da hat sich das, glaube ich, schon abgezeichnet, was da eigentlich abgeht und wie viele Leute du auch einfach zufällig triffst. Du fragst ja einfach irgendjemand, der vorbeiläuft, und wie viele dabei sind, die gesagt haben, ich will die AfD. Also diese unrepräsentative Stichprobe, die ich dann da quasi einhole. Und ja, tatsächlich gab es dann eben von diesen Menschen diese Wahlbewegung. Und weil diese Wahlbewegung eben auch so laut war, so erfolgreich war und diese Bilder produziert wurden, sind halt diese Ängste auch gefallen. Und auch die Hemmungen zu sagen, ich will den, weil ich will dazugehören zu dieser Wahlbewegung. Und da haben natürlich auch diese Streamer, das gehört ja alles zusammen, ne? Sie haben ihre eigene Medienöffentlichkeit geschaffen. Es lief einfach alles total im Sinne von Ulrich Siegmund. Aber damit möchte ich jetzt hier auch nochmal den Punkt aufmachen, ist es denn jetzt eigentlich so schlimm? Ja, oder was ist eigentlich das Problem? Und ich sage für mich, ich habe weniger Befürchtungen vor der Realpolitik der AfD grundsätzlich, als vor dem, was eben diese Bewegungseuphorie auslösen kann. Sprich, weil man sich ja auch nicht, wie ich schon gesagt habe, man von niemandem distanziert, hat er eine Bewegung geschaffen, die zumindest in Sachsen-Anhalt von Mitte rechts, konservativ, was auch immer, bis nach ganz, 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 ganz rechts außen geht. Ja, also wahrscheinlich hat auch jeder zweite Neonazi in Sachsen-Anhalt die AfD gewählt. Von denen distanziert man sich nicht. Das heißt, du hast plötzlich diesen absoluten Euphorisierungsmoment bei auch ganz rechten Kreisen. Und da habe ich schon Angst davor, dass sich was bahnbrechen kann, was sich nicht mehr einfangen lässt, weil auch ganz üble Gestalten jetzt denken, sie haben Oberwasser. Weil die auch alle Teil dieser Bewegung sind. Und da hängen natürlich auch diese Streamer mit zusammen, die sich nicht an Regeln halten, an Gepflogenheiten, an einfach bürgerlichen Umgang miteinander, Höflichkeit, all das. Alles ist gerechtfertigt für diese Sache. Und das ist ein Problem. Dass Wahrheit nicht, also dass ein Versuch von irgendwie Wahrheit, von Fakten, dass das alles absolut keine Rolle mehr spielt. Es gibt keine gemeinsame Diskussionsgrundlage mehr. Und ich werfe das auch nicht jedem in der AfD vor, dass die so denken, ja. Aber wenn man sich von dieser Bewegung treiben lässt und diese Bewegung nicht einhegen will, was ich nicht sehe, dann ist das ein sehr beängstigendes Konstrukt, was, glaube ich, schwer zu kontrollieren ist. Wenn die Leute angepöbelt werden, wenn einfach die ganz normalen bürgerlichen Umgangsformen nicht mehr zählen und wenn Fakten und der Versuch einer objektiven Wahrheit nicht mal mehr versucht wird, dann habe ich Befürchtungen, dass das ein schlechtes Ende nehmen kann. Wie gesagt, nicht das Problem ist dann nicht einzelne Punkte, die in irgendwelchen Wahlprogrammen stehen.
Ja, gleichzeitig haben wir natürlich auch gut reden, wenn wir sagen, das ist jetzt vielleicht gar nicht so schlimm, denn
ich sage, das andere ist schlimmer.
Ja, also worauf ich nur hinaus will, man darf natürlich nicht vergessen, dass wir jetzt auch eben relativ viele engagierte Menschen in Sachsen-Anhalt haben, die natürlich jetzt schon vor größeren Problemen stehen, wenn es aus welchen Gründen auch immer doch zu einer AfD-Regierung kommen will. Und das, finde ich, ist auch wirklich ein problematischer Punkt, wenn eben beispielsweise ein Markus Söder sagt, jetzt lass sie doch halt mal machen, die werden sich schon entzaubern, dann haben aber trotzdem die Menschen in Sachsen-Anhalt erstmal 5 Jahre große Probleme, weil das wird dazu führen, und das kann man ja auch sehen, dass der Erfolg von rechten Parteien beispielsweise auch zu einem Anstieg von Gewalttaten führen kann. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du das jetzt damit intendieren wolltest, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass es natürlich auch, wenn eben das jetzt alles normalisiert wird, wenn das Gesagte normalisiert wird, dann wird irgendwann auch Gewalt normalisiert werden. Dann werden Angriffe, Übergriffe normalisiert, weil es in Anführungsstrichen zum guten Ton gehört, weil natürlich eben auch, und das ist ja auch ein Punkt, der jetzt in den letzten Wochen, Monaten immer wieder eine Rolle gespielt hat, wenn tatsächlich im wirklich ganz äußersten rechtsextremen Rand, ich sag nur heimattreue deutsche Jugend, das sind Nationalsozialisten, das sind keine irgendwie klassisch rechtsextremen, neokonservativen, was auch immer, das sind Nationalsozialisten, bei denen kann man das so sagen. Und die spielt jetzt ja auch in der AfD schon eine wichtige Rolle, wo dann gesagt wird, man schaut nach vorne etc., was natürlich kann man sagen, Jugendsünden etc., aber das ist schon mal nochmal eine andere Hausnummer. Die spielen ja eine wichtige Rolle auch in der Partei und zwar nicht in der hintersten Reihe, sondern das waren ja wichtige Mitarbeiter sind wichtige Mitarbeiter von Ulrich Siegmund. Das ist schon nochmal eine Hausnummer. Das darf man wirklich nicht unterschätzen.
Ja, aber das meine ich ja mit Bewegung. Also das alles, was da mit zusammengefasst wird, personell das größere Problem ist als das, was in einzelnen Punkten des Wahlprogramms steht. Und dass nichts ist nicht okay.
Vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, vor wenigen Jahren ist man noch wegen einer potenziellen Nähe zur heimattreuen deutschen Jugend aus der Partei geflogen. Ich sag nur Kalbitz in Brandenburg.
Brandenburg.
Der ist noch aus der Partei rausgeschmissen worden, weil er eben eine Mitgliedschaft, glaube ich, in der heimattreuen deutschen Jugend verschwiegen hatte. Und jetzt ist es überhaupt kein Problem mehr. Und das ist, glaube ich, genau dieser Punkt, dieses Normalisieren von noch weiter rechts stehenden Tendenzen innerhalb der Partei.
Ja, also es ist alles vorbei. Da kann ich auch noch mal eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich war, wie gesagt, bei mehreren Wahlkampfveranstaltungen, größeren und kleinen, von Ulrich Siegmund. Und bei einer Wahlkampfveranstaltung in Halle tauchte dann plötzlich der, ich würde mal sagen, relativ bekannte IB-Aktivist, der sich bei X Arminius nennt, auf. Mit so einer Kamera und hat gefilmt und alles und so weiter. Sowieso, wer jetzt den Wahlkampf verfolgt hat, der weiß ja, dass das Medienteam, sage ich mal, das auch die Social-Media-Arbeit macht für Ulrich Siegmund, dass alles Aktivisten oder viele Aktivisten des sogenannten Filmkunstkollektivs aus Sachsen sind, also einer, ich sag mal, eines neurechten Vereins, der vor allem immer sehr bildgewaltig beispielsweise Demonstrationen der identitären Bewegung in Szene setzt, auch in Verfassungsschutzberichten aufgeführt und so weiter und so fort. Dann, also die waren sowieso immer dabei, dann aber auch plötzlich hier dieser Arminius von der identitären Bewegung. Ich habe ihn dann auch angesprochen, er war jetzt nicht besonders gesprächig, aber er meinte, nee, er ist ja halt privat und so. Ja, und ich sage, okay, ist halt so. Er ist ja auch kein Parteimitglied, sei auch deswegen kein Problem wegen Unvereinbarkeitsbeschluss. Ja, dann ist er immer öfter aufgetaucht und dann war er zum Beispiel auf der großen Wahlkampfabschlussveranstaltung am Samstag, wo dann Weil und Rupalla waren, war er da plötzlich mit so einem Headset war auf der Bühne, hinter der Bühne und hat einfach das alles mitgefilmt. Auf der Wahlparty dann genau das Gleiche. Dann absurde Szenen nach der Wahlparty. Bin ich zurück in mein Hotel gegangen, was nicht, also das Hotel war an einem anderen Ort in Magdeburg, das Maritimhotel. Und da in diesem Maritimhotel war die CDU-Wahlparty. Und dann waren da noch so versprengte CDU-Politiker, die da rumstanden. Und dann plötzlich, ungefähr eine halbe Stunde später, marschiert da ein Großteil der AfD-Wahlparty quasi in den Ausläufern, den Resten der CDU-Wahlparty ein. Lag wahrscheinlich vor allem daran, dass auch viele AfD-Politiker da in diesem Maritimhotel gewohnt haben. Und da war auch wieder unser Arminius plötzlich dabei. Auch unser Aktivistenmann kommt plötzlich und fängt wieder an, irgendwie rumzupöbeln. Absurde Szenen, absurde Mischung. Das spielt natürlich alles keine Rolle mehr. Es ist auch allen egal. Und es sieht ja auch jeder. Und die Journalisten wissen das ja auch alle, wer er ist. Und ich habe mittlerweile sogar das Gefühl, es wird nicht mal mehr so richtig thematisiert, weil man irgendwie weiß, es bringt halt nichts. Ne? Also wir distanzieren uns halt nicht. So, immer wieder.
Ja, und apropos distanzieren, wie sah es eigentlich, das habe ich tatsächlich bisher noch gar nicht so richtig mitgekriegt, bei dieser Wahlparty am Abend aus, war auch Kubitschek vor Ort?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Okay, was ja wiederum auch spannend ist, weil der ja selbst sondern ja auch aus Sachsen-Anhalt kommt, beziehungsweise Schnellroda ist ja in Sachsen-Anhalt, da hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass er auch vor Ort gewesen wäre.
Nee, Björn Höcke war da und Hans-Georg Maaßen war da.
Der hatte ja aber auch vorher schon quasi für sich in Anspruch genommen, dass er jetzt Teil der AfD ist.
Der Verfassungsschutz war da quasi.
Den man ja abschaffen will, was auch witzig ist.
Gut, Sven. Hast du noch was? Was Kurzes?
Was Kurzes tatsächlich nicht. Ich will nur noch ein letztes Mal darauf verweisen, beziehungsweise nur auf eine Studie verweisen, weil mich dieser Markus Söder-Satz, die sollen halt mal machen, einfach nicht loslässt. Es ist vor kurzem eine Studie veröffentlicht worden von Heike Klüver von der Humboldt-Universität Berlin, die sich damit befasst hat, die zentrale Frage war, kann die Einbindung in Regierungen die Attraktivität von extrem rechten Parteien brechen? Einfache Antwort, nein, kann sie nicht. Bei ihr ist es ein bisschen ausführlicher. Die haben nämlich 1237 Regierungen in 57 demokratischen Ländern untersucht und die sind im Endeffekt zu dem Ergebnis gekommen, nein, man kann die Attraktivität nicht brechen, auch wenn sie in Regierungen beteiligt sind, auch wenn sie dann mal einen kurzen Downfall haben, wie die FPÖ in Österreich. Die Attraktivität kann nicht durch Regierungsbeteiligung oder durch Regierungen gebrochen werden. Also will ich das noch ein letztes Mal sagen, braucht man, auch wenn man sie machen lässt, sie werden dadurch nicht unattraktiv für die Bevölkerung, weil die Narrative andere sind, die diese Parteien eben benutzen. Und das machen lassen führt einfach nicht dazu, dass sie scheitern. Das ist der entscheidende Punkt. Sie werden, auch wenn sie scheitern, sie werden nicht scheitern. Das ist der Punkt. Und deswegen muss man eben auch einfach mal wieder mehr auf die Wissenschaft hören. Es wurde untersucht, 1237 Regierungen ist, glaube ich, relativ aussagekräftig, dass das nicht funktioniert, was auch ein Herr Söder fordert.
Ja, damit würde ich jetzt sagen, das ist das Schlusswort von dir, Sven. Mein Schlusswort ist wie immer, folgt uns bei Instagram, erzählt euren Freunden von uns. Folgt uns auch bei Spotify oder Apple Podcast, gebt uns da gute Bewertungen und Kommentare ab. Und wir werden mal sehen, wie es weitergeht in Sachsen-Anhalt. Ciao.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.